Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 12. Mai 2023. Andreas, der Wonnemonat ist auch schon wieder fast zur Hälfte herum und es ist unglaublich, wie die Zeit rast, während du hier ganz fest sitzt.
Ja, also wir haben gestern noch drüber gesprochen, dass wir ja in 5 Wochen schon wieder den längsten Tag haben. Das ist ja eine unfassbare Situation, weil bei uns der Winter gerade zu Ende geht. Aber da spielen natürlich auch die deutschen Erfahrungen mit dem 21. Juni eine Rolle, weil der Sommer ja dann auch erfahrungsgemäß im September, Oktober in Deutschland meistens wieder zurückgeht, während er hier dann noch meistens warm ist. Ja, wir haben heute einen schönen Tag. Sonne, blauer Himmel, stahlblau, alles gut. Der Silbersee changiert fröhlich vor sich hin. Morgen erwarten wir ein bisschen Regen, aber Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch nächster Woche wieder Sonne. Also eigentlich können wir uns nicht beklagen.
Ja, und die Arbeiten im Garten, die nehmen an Umfang zu. Und auch im Gewächshaus ist eine wunderbare Zeit, um auch all das anzulegen, was man im Herbst ernten, konservieren, fermentieren und dörren wird, um im Winter die herrlichen Früchte, die man anbauen durfte, genießen zu dürfen. Und deswegen immer wieder möchte ich viel Motivation hinaus in die Welt zu euch schicken. Bleibt dran, übt euch jetzt, denn wenn die Krisenzeiten wirklich enger es alles fassen, was eben freiheitlicher Entscheidungen angeht, selbst das Einkaufen von Saatgut wird dann vielleicht zu einer Herausforderung, dann kann man wenigstens die Sachen schon, man beherrscht es. Und ich werde auch, ja, vielleicht sogar morgen etwas nochmal machen zum Thema ungebetene Gäste, die also kommen und vielleicht als kleine Läuse oder Flöhe oder Trauermücken sich auf das Gemüse oder auf die kleinen Pflanzen stürzen wollen, wie man die wirklich gut zur Seite bekommt. Sehr wichtig.
Ja, das finde ich auch wirklich großartig und spannend, weil ich habe ja schon viel Kontakte auch hier zu vielen Leuten, die auch im Gartenbau tätig sind, so wie du. Und was da für Probleme sind, immer wieder mit irgendwelchen kleinen Viechern, die da die Ernte kaputt machen können und auch die Pflanzen belasten. Und ich sehe dann, wie sauber deine Pflanzen sind und du immer einen unglaublichen Wert darauf legst, keine chemische Keule in irgendeiner Form zu nutzen, sondern alles auf dieser Ebene der absoluten Natur zu machen. Und ich bin tief beeindruckt und viele andere auch, wie gut das bei dir klappt. Also du hast wirklich auch den grünen Daumen, das muss ich einfach mal so sagen.
Aber ich hatte den nicht immer, bis vor 4 Jahren ungefähr hatte ich keinen grünen Daumen und das ist durch Übung entstanden. Übung macht den Meister. Und vielleicht noch etwas, wenn ihr noch ältere Leute in eurem Umfeld habt, in der Familie, die selber Gartenbau betrieben haben, die das Gemüse selbst angebaut haben, fragt die. Die haben die Tipps drauf, die haben Erfahrung und wir müssen ja nicht alle Fehler selber machen. Ich rede so, als ob ich so ganz jung wäre. Aber man muss ja nicht alle Fehler selber machen, wenn vielleicht wohlmeinende Empfehlungen aus dem engeren Familienkreis oder Bekanntenkreis möglich sind.
Also erstmal bist du noch ganz jung und zweitens hast du natürlich recht, denn wir sehen damit wirklich die Erfahrenen, nicht die alten, sondern die erfahrenen Menschen, die unglaublich viel gelernt haben. Und wenn ich gesehen habe, innerhalb welcher kurzer Zeit, du dir dieses Wissen angeeignet hast, vor 4 Jahren hast du quasi fast bei null angefangen und hast dich dann da so reingekniet in diese Geschichte der Pflanzenwartung, nenne ich es mal so ein bisschen aus der technischen Seite, und wie man dann auch eine ordentliche Ernte einfährt. Und deine Ergebnisse sind einfach gut. Und ich sehe, das sind viele, die das auch machen, hier in unserem Umfeld, und das läuft ja auch gut.
Ja, wir helfen uns ja auch gegenseitig mit Empfehlungen oder ja, Ackerschachtelhalmsud und solche Sachen. Aber dazu mehr im Garten-Podcast. Ihr Lieben, heute eine Meldung des Bayerischen Rundfunks. Ist schon ziemlich heftig, wie klar und deutlich jetzt doch Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, über den wir letztes Jahr so viel gesprochen haben, an die Öffentlichkeit tritt. Er hatte ja letztes Jahr auch gesagt, wenn ein Energienotfall eintritt, dann ist er der Chef von Deutschland sozusagen. Und da scheint er sich jetzt vorzubereiten, denn die Bundesnetzagentur, so schreibt der Bayerische Rundfunk, plant Strom ab 2024 in Deutschland zu rationieren. Denn im Zuge der Energiewende wird der Strombedarf laut Prognosen in den nächsten Jahren um mehr als 10% steigen. Allerdings hinkt gleichzeitig der Netzausbau weit hinterher. Rund 14.000 Kilometer Infrastruktur fehlen derzeit. Und es wird hier erklärt, mehr E-Autos und Wärmepumpen bedeuten einen höheren Strombedarf. Das Problem, vielerorts sind die lokalen Netze überhaupt nicht dafür ausgelegt. Ab nächstem Jahr sollen Netzbetreiber deshalb den Strom für die Verbraucher begrenzen dürfen. Mit einigen Folgen für die Kunden.
Naja, diese Schildbürgerpolitik treibt halt jetzt ihre Blüten. Und wenn man von 14.000 Kilometern Infrastruktur spricht, die fehlt, dann meint man damit zum Beispiel die großen Transportautobahnen von Strom vom Norden in den Süden. Denn im Norden sind die meisten Windkraftanlagen, die Offshore-Anlagen, die sich zwar auch nicht rechnen, sondern nur mit Subventionen, aber dort wird der Strom eben halt produziert, den man regenerativ nennt, aus falschen Gründen aus meiner Sicht. Aber jetzt ist der Strom im Norden produziert, aber das Unternehmen sitzt in Bayern und braucht den Strom. Und wenn dann keine Kabel entsprechend gelegt wurden, ganz simple, einfache Kabel, um diesen Strom runter zu transportieren, dann funktioniert das eben nicht. All diese Dinge sind seit Jahrzehnten bekannt und seit Jahrzehnten in der Diskussion. Und da haben dieselben Grünen, wenn irgendwo ein Igel tangiert worden wäre, dafür gesorgt, dass dann keine Stromtrassen gebaut wurden. Und jetzt sind dieselben Grün mittlerweile als Lobbyisten für die Milliardärskaste, die hinter den auch Elektrokonzernen stehen und hinter der Energiepolitik und all die Dinge, die wir haben. Und jetzt fällt ihnen das selbst auf die Füße. So eine unsinnig und inkompetente Situation, wie wir jetzt hier haben, ist wirklich selten. Aber es wird nicht öffentlich dargestellt in den Hofmedien.
Naja, wir wissen, im letzten Monat sind die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland stillgelegt worden. Damit ist klar, dass es schwierig wird, die Menschen mit Strom zu versorgen. Ich lese gleich weiter in der BR-Meldung, weil da kommt noch einiges Interessantes für euch. Aber ich schalte mal kurz parallel eine Meldung vom Pleiteticker, der gestern getitelt hat, nach fast vier Jahrzehnten, Italien will zur Kernenergie zurückkehren. Das italienische Parlament hat einem Gesetzesvorschlag der Regierung zugestimmt, das vorsieht, Kernenergie in den Energiemix des Landes einzuspeisen. Und das Ministerium teilte nach dieser erfolgreichen Abstimmung mit, dass Forschung und Tests in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht hätten und die Kernenergie der vierten Generation sei laut Wissenschaftlern ebenso sicher wie sauber. Und man werde nun mit europäischen Partnern diskutieren, wie Italien mit Hilfe von Atomkraft Dekarbonisierungsziele erreichen könne. Andreas, es geht ja, es geht doch.
Also wir haben momentan eine Situation und ich weiß gar nicht, wo ich beim Kommentieren anfangen soll, weil das ist so eine komplexe Gemengelage, wo alles gemischt wird. Also wir haben die Kernkraftwerke abgeschafft in Deutschland, die anderen rüsten auf. Polen baut Kernkraftwerke, Frankreich baut neue, Italien jetzt offenbar auch. Und die wollen wahrscheinlich dann letztendlich davon partizipieren, dass sie den Deutschen den Strom überteuer verkaufen, um damit ihre eigenen Strompreise zu subventionieren in den eigenen Ländern. Das ist das eine. Auf der anderen Seite stört mich dabei natürlich auch immer wieder diese Argumentation von sauberer Energie. Denn es gibt regenerative Energie, wie zum Beispiel Kohle und Gas, was aus der Natur kommt, der Natur durch eine Verbrennung wieder zurückgeführt wird und wieder zu neuer Biomasse führt. Das ist regenerativ. Die Natur gibt es nämlich vor. Aber wir sind ja in einer solchen verkorksten Welt, dass leider auch immer wieder die Grundlagen, die falschen Annahmen nämlich die Dekarbonisierung, angegeben wird, dass das die Verbesserung der Welt bedeutet. Und dem kann ich einfach nicht folgen in dieser einfachen Form, wie man es hier schlicht runterbricht.
Also ich komme jetzt mal wieder in die Meldung zurück, was Klaus Müller, der Chef von der Bundesnetzagentur, wie er sich das vorstellt, das Ganze. Also ab Januar 2024, also in einem guten halben Jahr, wird der Strom rationiert, um die Netze nicht zu überlasten. Er sagt wörtlich, wenn nachgewiesen ist, dass es diese Netzüberlastung geben könnte, dann gibt es ein Recht des Verteilnetzbetreibers zu dimmen. Neben der Verkehrswende setzt die Bundesregierung auch bei der Wärmewende vor allem auf Strom. Bei der Nachfolge von Öl- und Gasheizungen soll ja die Wärmepumpe eine große Rolle spielen. Doch kommt künftig ausreichend Strom bei allen Bürgern an, um diese zu betreiben, fragt der BR. Die Bundesnetzagentur teilt auf Anfrage des BR-Politikmagazins Kontrovers Folgendes mit, wörtlich: Die lokalen Kabel und Trafos sind nicht immer auf eine solche Belastung ausgelegt. Damit es beim Anschluss der Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen nicht zu Verzögerungen kommt, bedarf es zusätzlich eines Instruments zur Steuerung durch den Verteilernetzbetreiber.
Ja, wir sehen es ganz deutlich. Also man hat über Jahrzehnte letztendlich uns erzählt, dass wir jetzt auf Elektroenergie umsteigen sollten. Und das wäre einfach die regenerative und gesunde Situation. Und jetzt fällt es auf die Füße, weil man diese Mehrproduktion an Strom, die man bräuchte, durch einen Turbo der Minderproduktion jetzt nochmal entgegenwirkt, indem man die letzten Kernkraftwerke auch noch abschaltet. Also Steuerung bedeutet ja in diesem Fall eine Stromrationierung. Ach, genau wie wenn er sagt, dass wir dann die Stromrationierung dimmen. Was ist denn das für ein Begriff? Das heißt runterfahren. Viele haben dann einfach keinen mehr. Dann kommt nicht etwas weniger Strom an, sondern bei einigen wird der Strom abgeschaltet. Dann ist null. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Wärmepumpe habe, dann ist die aus. Und wenn es kalt ist, dann ist es kalt. Egal ob Wärmepumpe oder nicht. Wenn kein Strom kommt, ist da eben nichts. Und problematisch ist vor allem die sogenannte letzte Meile hin zu den Gebäuden. Also von den letzten Verteilerpunkten zu dem Stromabnehmer. Das sind meistens dann private Haushalte oder kleine Firmen. Dort sind Kabel und Trafos, die man braucht für den Bedarf der Zukunft, gar nicht ausgelegt. Denn wenn jetzt so extreme Strommengen durch müssen, das ist also eine Anzahl, die man in Ampere misst, das ist also quasi der Durchlauf, die Größe des Durchlaufs. Und wenn dann dünne Käbelchen und kleine Trafos sind, reicht das eben nicht. Und um das Gesamtnetz dann stabil zu halten, dann sollen die Betreiber künftig Wärmepumpen und E-Autos in Zeiten von Spitzenlast vom Netz nehmen dürfen. Also Wärmepumpe wird dann abgeschaltet, zum Beispiel im Winter.
Andreas, ich blicke überhaupt nicht mehr durch jetzt, ganz ehrlich. Ist es nicht die Wärmepumpe, die jetzt hier gerade mit viel Krawall den Leuten aufs Auge gedrückt wird?
Richtig, aber wir wissen jetzt auch schon, dass diese Wärmepumpe natürlich auch elektrische Energie braucht. Und wenn kein Strom ankommt, dann muss man die eben abschalten, vermutlich im Winter.
Ja, pass mal auf, was hier noch weiter steht. Man geht auf eine ganz bestimmte Weise vor. Man kann, also es kann bereits jetzt die Stromversorgung zeitweise schon gedrosselt werden, allerdings nur mit Zustimmung der Kunden. Für dieses Zugeständnis werden die Kunden mit einem günstigeren Stromtarif belohnt, heißt es hier. Und da wird das Beispiel von einem Heizungsmonteur in der Nähe von Augsburg genannt. Der sagt, nur wenige seiner Kunden machen von diesem Modell überhaupt Gebrauch, denn die Abschaltzeiten gehen ja in eine gewisse Privatsphäre rein. In meinem Haus wird etwas abgeschaltet von einem Externen, sagt er. Und diesen Eingriff wollen die meisten trotz Preisnachlass nicht akzeptieren. Aber der bereits bekannte gesetzliche Rahmen sagt jetzt klar, die Stromrationierung auch dann gegen den Willen des Endkunden kommt. Ab Anfang 2024.
Und das ist wirklich eine Aussage, die autokratisch nur benannt werden kann oder diktatorisch. Ich sitze dort, zahle meine Steuern, die Infrastruktur zum Beispiel, der Stromentwicklungen und so weiter, da sind unglaublich viele Steuersubventionen mit reingeflossen. Und dann wird es natürlich plötzlich einfach heißen, ich habe jetzt zwar die ganzen Möglichkeiten, meine Bude zu heizen, ich darf nichts anderes mehr nutzen, ich darf zum Beispiel auch kein Holzofen mehr nutzen oder Kamin mehr nutzen. nutzen. All diese Dinge werden jetzt geahndet und man wird mit schweren Strafen belastet. Ja, nicht mal mehr grillen darf man. Also das wird jetzt eine heikle Situation. Das ist auch der Grund, warum wir über die vielen Monate auch immer wieder über diesen Ecoflow oder auch über andere Aggregate gesprochen haben, weil man dann in den Zeiten, wo Strom kommt, die Masse hat das schon wieder fast ad acta gelegt und sagt, ach, das wird schon alles gut werden und irgendwie kriegen wir das schon hin, die Irgendwie-Vokabel. Ich halte es für unheimlich wichtig, dass man dann, wenn der Strom abgeschaltet wird, zumindest ein paar absolut wichtige Stromquellen weiterhin versorgen kann, wenn es ein Kühlschrank oder eine Tiefkühltruhe ist.
Ja, vor allem, wenn man eben ja auch vielleicht viele Sachen einfriert und die tauen dann fröhlich vor sich hin. Und wenn es vielleicht auch nur Abschaltungen sind von 3-4 Stunden, aber wenn du das ständig mit der Ware machst, kann es einfach nicht gut sein. Außerdem geht es natürlich auch um Laptops, um Telefone.
Also wenn man sich intelligent aufstellt, dann versucht man immer dann, wenn man es am wenigsten braucht, dann zu besorgen. Gerade wenn es dann zum Beispiel um ein Ecoflow oder irgendein Aggregat gibt. Jeder weiß das, wenn man zum Beispiel Öl kauft für eine Ölheizung oder früher gekauft hatte, dann machte man das meistens im Sommer, weil dann die Preise auch günstiger waren. Im Winter wollten sie es alle haben. Und ich befürchte auch im kommenden Winter, dass dann wieder dramatische Engpässe stattfinden werden, auch bei diesen Aggregaten oder eben halt Akkumulatoren wie den Ecoflow, der ja wie ein Stromaggregat funktioniert. Und deshalb ist es immer wichtig, in den Zeiten vorzusorgen, wo nichts ist. Genau wie wir unseren Geigerzähler bestellt haben damals, als eben halt nichts der gleichen war, aber als dann zum Beispiel, wenn dann zum Beispiel irgendwie die Diskussion aufkommt, könnte irgendwo eine atomare Energie, eine gefährliche Energie ausgestoßen worden sein, dann möchte man so ein Ding haben. Dann wollen sie es aber alle haben und dann bekommt man es nicht. Das ist immer dasselbe.
Ja, ihr Lieben, immer wachsam bleiben, vorsorgen, so gut es geht, denn die Zeiten ändern sich. Oder wie Robert Habeck es bei Antritt seines Amtes vor 1 Jahr und 5 Monaten gesagt hat, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Wie schnell die das hinbekommen, da staunt man. Also hätte ich nicht gedacht, sie scheinen ziemlich einflussreiche Leute hinter sich zu haben, die ihre Ideen stützen und mit vorantreiben. Denn längst, das ist ja durch die ganzen Skandale, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, ob es der Vettern- und Familienclan von Herrn Greichen oder Herrn Habeck ist oder was die Autobahn GmbH angeht, was auch alles mitgesteuert wird und wo dann wieder vom Autobahn GmbH-Chef oder der es werden soll, die Frau mit der Frau von Habeck verwandt ist. Andreas, das sind ja Zustände wirklich wie im Feudalismus, wo man sich gegenseitig zuschustert und zuschachert, ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist so eine Dreistheit und Willkür dabei und es ist offenbar weder Moral noch Ethik noch der letzte Funken Anstand und Gewissen vorhanden. Ich muss das so sagen, denn was wir hier in den letzten Wochen besprechen alleine, sowas habe ich noch nie erlebt.
Also ich denke ab und zu mal darüber nach, wenn wir jetzt mal 10 Jahre zurückschalten könnten, in das Jahr 2013 wäre das. Und wir würden uns jetzt zurückbeamen können und würden da nochmal in die Empfindung gehen, wie hat man sich damals gefühlt gegenüber heute? Wie da war damals die Politik gegenüber heute? Auch damals war die Politik schon an vielen Kanten korrupt. Das ist fast normal. Das ergibt sich aus der Demokratie. Aber das, was du als... Das kann man schon fast als Feudalismus sehen. Das ist lupenreiner Feudalismus. Wir haben eine organisierte Struktur und die erinnert mich auch an mafiösen Strukturen. Und das wird ja sogar schon in den Medien offen gesagt. Das Interessante ist, es bleibt einfach trotz alledem laufen. Das heißt, die werden nicht einfach aus dem Parlament gejagt, wie sich das normalerweise gehören würde in einer vernünftigen Demokratie, sondern man respektiert es und lädt sie dann von den öffentlich-rechtlichen Medien in Talkshows ein, die offenbar wie Komplizen mitarbeiten. Wie soll ich das denn anders deuten, wenn ich etwas sehe, dass hier fragwürdige, wirkliche Machenschaften mit einer starken Tendenz von einer kriminellen Unterstellung, die man erwarten könnte, die man normalerweise überprüfen müsste. Es gilt ja die Unschuldsvermutung, aber nichtsdestotrotz und es passiert eigentlich gar nichts.
Das ist wirklich das Erstaunliche. Wir kommen damit zum nächsten Thema und wir sprechen ja auch schon seit langem darüber, dass schon zu Beginn der Mikrobenzeit klar geworden ist, die Menschen sollen nicht mehr reisen. Sie sollen auch nicht mehr essen oder höchstens Insekten knabbern, aber reisen bitte auch nicht, denn Lockdown-Maßnahmen haben Flugverbote vorgesehen, Länder wurden abgeriegelt, man konnte weder hin noch her, man durfte auch kaum mit dem Auto reisen oder wenn man mit dem Zug reisen wollte, dann bitte nur mit Maske und 3G und alles getestet und geimpft und so weiter. Diese Zeiten sind ja jetzt erst einmal vorbei, aber das ändert nichts daran, dass es mit dem Reisen immer schwieriger wird. Nicht nur, dass diese NATO-Übung Air Defender 23 jetzt im Juni über Deutschland für 14 Tage knapp eine Menge Ärger bringen wird für alle Flugreisende. Die Eisenbahngewerkschaft, die hat jetzt angekündigt, dass ein 50-Stunden-Warnstreik durchgeführt wird. Das wurde heute mitgeteilt. Und damit sind die Beschäftigten weiterhin aufgerufen, von Sonntagabend um 10 Uhr abends bis Dienstagabend um 0 Uhr die Arbeit niederzulegen. Die Deutsche Bahn hatte bereits gestern angekündigt, dass im Streikfall für diesen Zeitraum der komplette Fernverkehr eingestellt wird. Auch die Regionalzüge werden voraussichtlich fast alle ausfallen. Und wenn man sich die Zahlen mal anschaut, pro Tag befördert die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben durchschnittlich 4,4 Millionen Fahrgäste im Nahverkehr und rund 360.000 über die lange Distanz. Zusammengerechnet wären von diesem Streik damit knapp 10 Millionen Fahrten betroffen.
Ja, es ist wirklich unglaublich. Und wer ist damit völlig übereinverstanden? Das sind die Gewerkschaften. Und wir sehen hierbei natürlich, wie die Gewerkschaften sich ganz klar vor den Karren des Systems und auch dieser Agenda binden lassen. Offenbar glauben wirklich viele, dass sie für die Arbeitnehmer tätig sind, genau wie viele Unternehmerverbände glauben, dass sie für die Arbeitgeber oder die Unternehmen zuständig sind. In Wirklichkeit dienen sie nur dieser Finanzkaste, die dahinter steht. Und es ist interessant, dass in diesen Kreisen, ich habe ja sowohl Kontakte zu Unternehmerverbänden als auch zu hohen Gewerkschaftsfunktionären, wer es wagt, diese Dinge anzusprechen, wird sowohl bei den einen als auch bei den anderen als Verschwörungstheoretiker oder Schwurbler abgetan. Und damit ist die Sache dann erledigt. Und daran erkennen wir, wie diese Gesellschaften, diese Gewerkschaften, die ihre eigenen Arbeitnehmer verraten, genau wie die Unternehmerverbände, die ihre eigenen Mitglieder als Unternehmen verraten, wie diese Dinge funktionieren.
Vielleicht ist die Information auch nicht ganz unwichtig. Zu diesem Warnstreik aufgerufen sind dann sämtliche Berufsgruppen bei der Bahn, also auch die Mitarbeiter an den Stellwerken, die den gesamten Bahnverkehr auf dem deutschen Schienennetz koordinieren. Und dadurch hat der Warnstreik sehr große Auswirkungen. Er wird absehbar auch Bahnunternehmen treffen, die am Tarifkonflikt gar nicht beteiligt sind. Und auch der Güterverkehr dürfte weitgehend zum Erliegen kommen. Das alles meldet der Spiegel. Andreas, und damit haben wir wahrscheinlich dann auch wieder bei den Logistikplänen beziehungsweise der Versorgung auch von Lebensmitteln und anderen Gütern wieder eine Verzögerung.
Die Menschen werden eingestimmt auf diese Operation Sunrise, von der wir immer wieder sprechen. Und durch diese kleinen Impulse, die man setzt im Verhältnis zu dem Großen, was noch auf uns zukommt, was wir neulich in unserem Sonderpodcast gesprochen haben, da sehen wir, wie diese Agenda stattfindet. Man ist dann irgendwann schon glücklich, wenn man zum Beispiel einen offenen Supermarkt findet und noch das zu essen kaufen kann, was man gerade möchte.
Ja, und ganz kurz noch in wenigen Sätzen, um was geht's überhaupt? Also ein Ultimatum der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft für ein neues Tarifangebot seitens der Deutschen Bahn. Das ist ausgelaufen, mittags um 12 Uhr heute am Freitag. Es gab keine Annäherung und die Gewerkschaft hatte dem bundeseigenen Konzern, wie es hier heißt, noch einmal die Zeit gegeben, das Angebot anzupassen, um einen Ausstand zu verhindern. Mir kommt das nicht selten so vor, Andreas, als ob, wie soll ich das sagen, als ob das alles nach Plan läuft. Denn normalerweise gibt es doch bei solchen wirklich markanten Entscheidungen, wo eine ganze Gesellschaft für 2 Tage, und zwar unter der Woche, während der Berufszeit, ausgeschaltet wird, gibt es doch immer noch eine Vernunftsstimme, die sagt, so Kinder, jetzt kommt mal an den Tisch und wir kriegen hier zumindest eine halbwegs gute Lösung hin.
Also vor wenigen Jahrzehnten oder auch vor 10 Jahren wäre das so in dieser Form nicht möglich gewesen. Es wären sofort alle möglichen Sicherheitsausschüsse gebildet worden, um diesen GAU zu verhindern. Aber heute ist das kein GAU mehr. Heute ist das die Normalität. Was wir hieraus erkennen können, ist, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland bereits aufgegeben wurde. Man ist gar nicht mehr daran interessiert, ihn weiter aufrechtzuerhalten, sondern man sieht jetzt mehr oder weniger mit verschränkten Armen dem gesamten Treiben nur noch zu. Das ist der Staatsbankrott, auf den man gerade zusteuert. So einfach ist das.
Und die Güterkonkurrenten haben jetzt die Deutsche Bahn aufgefordert, einen Notbetrieb zu organisieren. Es heißt in dem Schreiben des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen an die Bahninfrastruktursparte DB Netz folgendermaßen: Die nicht im Tarifkonflikt stehenden Unternehmen dürfen weder vorsätzlich noch fahrlässig indirekt geschädigt werden. Heißt ja mit anderen Worten, Andreas, es ist ja eben nicht nur ein Deutschland-Thema, sondern rundherum um Deutschland, ich weiß nicht, an 8 oder 9 andere Länder grenzt ja die Bundesrepublik Deutschland an. Die sind ja alle mit in Mitleidenschaft.
Es werden ja ganz viele geschädigt dadurch, sowohl Unternehmen als auch die Bürger, als auch die Tiere zum Beispiel, weil es wird jetzt in diesen Notfallsituationen es sein, dass zum Beispiel Frischware, Tiefkühlkost und so weiter ja transportiert werden muss. Und das wird dann auf die Straße verlegt. Und ich denke beispielsweise an die vielen Staus, die auf den Autobahnen zusätzlich kommen, wo auch dann Tiertransporte drin sind, die zum Beispiel mit Schweinen oder mit Kühen beladen sind, die zur Schlachtung gebracht werden müssen, zur Hinrichtung auf Deutsch. So, und die müssen dann noch zusätzlich irgendwo auf der Autobahn mehrere Stunden oder Tage womöglich noch irgendwo hängen bleiben. Es ist eigentlich eine einzige Katastrophe für viele Beteiligte, aber mittlerweile ist der Damm auch irgendwo gebrochen.
Ja, wir merken einfach, dass wir in einer Endzeit sind, was nicht heißt Weltuntergang, wie die Klimakleber es behaupten, sondern die alte Zeit geht zu Ende. Und damit man sieht, wie falsch alles steht, muss sich jetzt alles offenbar in voller Härte nochmal zeigen. Und bei allem, was wir heute hier noch besprechen, bitte, bitte bleibt einfach gerade innerlich im Gottvertrauen. Denn denkt an die Mikrobe, auch da sind viele Ängste geschürt worden und Sorgen. Aber wer innerlich sich stabilisiert, der kommt gut durch. Trotzdem keine guten Nachrichten, die jetzt noch hinzukommen für alle Reisenden, die beispielsweise von Deutschland nach Österreich oder von Österreich nach Deutschland wollen. Denn auf einmal, die deutsche Bundesregierung plant jetzt schärfere Grenzkontrollen. Und zwar an der deutsch-österreichischen Grenze wird wirklich künftig schärfer kontrolliert. Das meldet hier unter anderem Express.at. Und deswegen sind im deutschen Eck Gigastaus bei der Ausreise aus Österreich vorprogrammiert. Also das ist dann Rosenheim hinten, Kufstein und so weiter. Denn die Autofahrer, die künftig von Österreich nach Deutschland oder andersrum fahren, die fahren meistens über dieses deutsche Eck und die müssen an den Grenzen lange Wartezeiten einplanen. Der Grund für alles: Deutschland hat beim jüngsten Migrationsgipfel in Berlin beschlossen, die Grenzkontrollen erheblich zu verschärfen. Andreas, ja, die heimlichen Migranten, die Illegalen, die kommen bestimmt auch alle mit dem Pkw.
Ja, genau, die kommen alle mit dem Pkw. Und ich hatte mich gerade mit einigen Bürgern in Deutschland unterhalten, auch in Süddeutschland, die mir gesagt haben, dass auch zurzeit der Verkehr zugenommen hat, weil viele ukrainische Flüchtlinge zurzeit wieder in die Ukraine fahren, um dort Urlaub zu machen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, aber so ist es wohl offenbar. Und da machen einige nicht die kürzeste Tour über Polen in die Ukraine, sondern auch einige, die dann noch so eine Rundreise machen durch Österreich durch und so weiter und dann ihre Urlaubsreise antreten. Also das heißt, der Verkehr wird noch zusätzlich verschärft werden.
Der wird zusätzlich verschärft, weil mit der Bahn die Dinge nicht stimmen, weil der Flugverkehr immer mehr eingeschränkt wird. Und jetzt soll also in Zukunft es an den Grenzen Deutschlands, wie es hier heißt, nicht nur stichprobenartige Schleierkontrollen geben wie bisher, sondern stationäre Grenzkontrollen. Und das bedeutet, dass nicht nur verdächtige Fahrzeuge kontrolliert werden, wie es bislang der Fall war, sondern gegebenenfalls jedes einzelne Fahrzeug. Dass dies vor allem in diesem deutschen Eck, wo es das größte Verkehrsaufkommen gibt, zu Megastaus führen wird, das gilt praktisch als vorprogrammiert. Ihr Lieben, das ist also die Ankündigung auch für die Sommerferien. Und wir kommen zum nächsten Thema. Großbritannien liefert der Ukraine, wie bereits angekündigt, Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow. Die Stiftung dieser Waffensysteme, das sagt der britische Verteidigungsminister Ben Wallace im Parlament, die bietet der Ukraine die beste Möglichkeit, sich gegen Russlands andauernde Brutalität zu verteidigen, vor allem gegen die gezielten Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine, die gegen das Völkerrecht verstoßen. Das ist also die Argumentation der Briten. Die Storm Shadow würden die bereits vorhandenen Raketensysteme ergänzen, darunter der US-amerikanische Mehrfachraketenwerfer HIMARS, die britische Harpoon-Rakete sowie ukrainische Neptun-Marschflugkörper. Das sagt alles der britische Verteidigungsminister und betont, allein Russlands Angriff habe dazu geführt, dass solche Waffen an die Ukraine geliefert werden. Es handele sich wörtlich um eine ausgewogene und verhältnismäßige Reaktion auf die russische Eskalation.
Ja, es kommt dann natürlich so ein bisschen die Galle dabei hoch, wenn man sieht, wie hier mit menschlichen Schicksalen umgegangen wird. Ich fand das so schön, wie der Wolfgang Grupp das gesagt hatte. Der sagte, wenn er nach Hause kommen würde und er würde dann auf dem Bürgersteig vor seinem Haus zwei sich prügelnde Männer treffen, dann ist die Frage, wie würde er reagieren? Und er sagt, das Sinnvollste wäre, dazwischen zu gehen und zu sagen, passt auf, lasst uns vertragen, lasst uns versuchen, die Sache in Ruhe zu besprechen. Und er sagt, die andere Alternative, er geht nach Hause, holt eine Axt und ein Messer und stattet beide mit Waffen aus und sagt so, und jetzt klärt das mal richtig. Das ist genau die Situation, in der wir momentan sind, in der reinen Kriegshetzerei und Kriegstreiberei. Und das macht dann natürlich Sorgen, zumal diese Raketen in der Lage sind, auch russisches Gebiet anzugreifen. Die Krim zum Beispiel kann damit auch ohne weiteres erreicht werden. Und das führt natürlich zu einer extremen hohen Eskalationslage.
Also Wolfgang Grupp ist der Trigema-Chef, falls das der eine oder andere nicht weiß, wollte ich nochmal hinterher schieben. Ja, du hast es gerade gesagt, die haben eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern und damit können sie die Ziele eben, ja, zum Beispiel der Halbinsel Krim erreichen. Und britische Truppen haben die Storm Shadow unter anderem auch im Irakkrieg und gegen die sogenannte Terrormiliz IS in Syrien eingesetzt. Russland ist natürlich überhaupt nicht amüsiert darüber. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagt, das Ganze sei äußerst negativ. Es bedarf einer adäquaten Antwort auch von unseren Militärs, die sicherlich aus militärischer Sicht entsprechende Lösungen finden werden. So wird Peskow von RIA Novosti zitiert. Andreas, was können denn entsprechende Lösungen sein?
Naja, das sind militärische Gegenmaßnahmen. Es ist doch ganz logisch. Das heißt, jetzt ist eine Axt, der andere hat ein Messer. Jetzt kriegt der Nächste noch die erste Kalaschnikow. Der Nächste bekommt einen Flammenwerfer. Und so wird das eben halt laufen. Also Moskau hat ja mehrfach behauptet, dass die Ukraine mit ihren selbstentwickelten Boden-Boden-Raketen die Krim zum Beispiel und also zwei Ziele auf der Krim eingesetzt hat, gegen die Krim. Und diese Raketen hatten auch eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Und jetzt wird es dann natürlich ganz haarig, weil dann kommen nämlich Kilometerdistanzen zustande, mit denen man sogar Moskau angreifen kann. Moskau liegt nämlich Fluglinie relativ nah an der ukrainischen Grenze. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wenn man den russischen Bären reizen will bis aufs Messer, dass er irgendwann sagt, so, und jetzt müssen wir eine Präventivmaßnahme fällen, so wie das Joe Biden gesagt hatte. Der hatte mal gesagt vor einem Jahr, wir müssten einen präventiven Atomschlag gegen Russland berücksichtigen oder zumindest ins Kalkül ziehen, woraufhin die Medien berichtet hatten, dass Putin mit den Atomschlägen gedroht hatten. Das ist ja das Problem.
Dieser britische Verteidigungsminister Wallace hat auch gesagt, dass die Ukraine das angebotene Training von Piloten an britischen Eurofighter-Jets abgelehnt habe und die Lieferung von Maschinen des Typs F-16 gefordert hatte. Und diese habe Großbritannien selbst zwar nicht, aber wörtlich sagt der britische Verteidigungsminister, ich würde aber jeden dazu ermutigen, den Ukrainern F-16 zu schenken. Andreas, das ist ja alles nicht dazu geeignet, überhaupt irgendetwas irgendwann zu deeskalieren.
Völlig offene Kriegstreiberei, völlig offen, ohne Wenn und Aber. Verschenkt die Waffen, lass sie sich gegenseitig da durch die Weltgeschichte jagen und töten. Es ist wirklich unglaubbar. Und das Problem ist, wenn mal einfach Stimmen der Vernunft kommen und sagen, wenn der ukrainische Soldat, der gerade auf den Russen schießen soll, oder der russische Soldat, der auf den Ukrainer schießen soll, würden die beiden sich in Alanya in Türkei am Strand kennenlernen, abends bei einem Essen, würden sie vielleicht mit Kumpels einen wunderschönen Abend mit Musik und Freude und die Frauen würden sich verstehen. Das sind Menschen, die eventuell Freunde sein könnten und die werden gegeneinander aufgehetzt, um sich gegenseitig abzuschlachten. Das ist eigentlich das Perfide im Hintergrund.
Das ist es immer bei Kriegen. Und die Kriege dienen niemals den Menschen oder den Bürgern. Ja, und die russische Regierung, die ist auch wirklich ziemlich außer sich. Die russische Botschaft in Berlin, die hat ein Zitat oder ein Statement veröffentlicht von Maria Sacharowa. Das ist die Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Ne? Sie sagt auf jeden Fall, die unkontrollierte Lieferung von Waffen in die Ukraine aus westlichen Ländern führt zu einer drastischen Verschlechterung der kriminellen Situation nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Das ist sehr spannend, was sie sagt. Die Kiewer Behörden hatten bereits, sagt sie, vor der Sondermilitäroperation rund 70,5 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe erhalten. Nach Ansicht von Experten wurden die erhaltenen Waffen äußerst gering kontrolliert. Du hast ja oft darüber gesprochen, Andreas, dass die Waffen dann auch auf dem Schwarzmarkt weitergegeben werden. Das war ja nicht deine Idee, das wird überall kolportiert. Und sie sagt, im Verlauf von der russischen Sondermilitäroperation hat der Umfrage der militärischen Hilfe westlicher Länder, der Umfang der militärischen Hilfe westlicher Länder, ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Die Menge der von den USA und anderen westlichen Ländern an die Ukraine gelieferten Waffen ist um ein Vielfaches größer als die, die der Westen während des 10-jährigen Krieges in Afghanistan an die Mujahedin geliefert hat.
Naja, und das deckt sich natürlich auch mit den Aussagen von Frau Merkel, Hollande und auch dem damaligen Boris Johnson, die gesagt haben, dieses Minsker Abkommen ist mehr oder weniger nur gemacht worden, um in der Zwischenzeit die Ukraine entsprechend aufzurüsten. Das heißt, dieser Krieg ist von langer Hand durchgeplant worden und jetzt haben wir natürlich den Salat und es nimmt jetzt immer größere Züge an der Eskalation. Aber ein entscheidender Faktor ist natürlich schon gelungen aus US-Sicht. Der Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa ist dermaßen geschwächt, sodass der große Konkurrent im Weltmarkt mehr oder weniger ausgefallen ist.
Was sie hier warnt, sie ist übrigens Sprecherin des Außenministeriums des Russischen, das wollte ich jetzt nochmal klarstellen. Das ist jetzt extrem spannend, was sie hier sagt. Die unverantwortlichen Entscheidungen Kiews, Schusswaffen an die Bevölkerung massiv zu verteilen und die Tatsache, dass die aus dem Ausland an das Kiewer Regime gelieferten Rüstungsgüter an den schwarzen Markt gelangen, führen dazu, dass sie in die Hände von Kriminellen und Terroristen geraten. Im Internet gibt es zahlreiche Angebote von Ukrainern, die Waffen und Munition, die sie erhalten haben, weiterverkaufen. Der Handel wird unter anderem mit Kryptowährungen abgewickelt und die Empfänger sind Terroristen, Extremisten und kriminelle Banden. Darüber schweigen alle. Das alles wird zweifellos als mächtiger Katalysator für die Neuverteilung der kriminellen Einflusssphären und für Mafiakriege dienen, an denen neue Vereinigungen krimineller Gruppen teilnehmen werden. Die Hauptgefahr dabei ist, dass terroristische und kriminelle Aktivitäten ein nie dagewesenes Ausmaß erreichen könnten. Vor allem, wenn sie neben Schusswaffen auch andere Waffen in die Hände bekommen, wie die Stinger-Flugabwehrraketen und die Javelin-Panzerabwehrsysteme.
Ja, wir haben oft darüber gesprochen, das sogenannte Darknet, in dem diese Waffen, die man eigentlich den Ukrainern zur sogenannten Verteidigung hat zukommen lassen wollen, dass sie dann auf dem Schwarzmarkt verkauft werden und es natürlich auch sehr viele ukrainische Oligarchen gibt, bis in die allerhöchsten Spitzen der Politik, die natürlich auch auffällig sind durch extrem hohe Vermögenswerte, die aufgetaucht sind, mit allen möglichen Villen und so weiter, überall auf der Welt verteilt. Also das ist nicht ganz neu. Das ist das eine. Aber die Gefahr, dass die Waffen jetzt in den Händen sich befinden von unkalkulierbaren Personen mit terroristischem Hintergrund, das macht es eigentlich so besonders ernst.
Ja, und damit wollen wir das Thema zunächst hier wieder schließen, weil wir noch einige andere wichtige Informationen für euch haben für dieses Wochenende. Es geht wieder um die WHO und die Macht, die diese Gruppierung, diese NGO an sich reißen will. Ich sage das mal so drastisch, weil dem scheint so zu sein. Und wir haben ja schon einen Vorgeschmack darauf bekommen, zu was die WHO fähig ist. Wenn die sagen, wir haben jetzt eine Pandemie auf der Welt, das war bei der Mikrobe so, dann werden entsprechende Maßnahmen eingeführt. Und wie die ausgesehen haben, haben wir alle feststellen dürfen. Und jetzt meldet Norbert Hering, das ist der unabhängige Journalist, der auch fürs Handelsblatt schreibt, aber auch seinen eigenen Blog hat, der sagt in der Überschrift schon, die Koalitionsparteien in Berlin wollen die nationale Souveränität zugunsten einer Weltgesundheitsregierung aufgeben. Ihr wisst, wir posten ja die ganze Zeit auch die Gefahren, die damit verbunden sind. Und jeder, der möchte, kann mitmachen, kann sich an Petitionen dagegen beteiligen. Jeder kann an seine Abgeordneten im Bundestag schreiben, und wenn er damit nicht einverstanden sein sollte. Und hier heißt es, vor Beginn der Weltgesundheitsversammlung hat die Ampelkoalition einen Entschließungsantrag im Bundestag eingebracht, über den heute beraten werden soll. SPD, Grüne und FDP, nochmal, SPD, Grüne und FDP unterstützen darin den geplanten WHO-Pandemievertrag und die Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften, die jetzt im Folgenden mit IHR abgekürzt sind, die internationalen Gesundheitsvorschriften, die gemeinsam die Souveränität der nationalen Regierungen in Gesundheitsfragen aushebeln würden.
Also um allerdings zu verstehen und zu beurteilen, was in diesem formulierten Entschließungsantrag steht, oder vor allem, besser gesagt, was dort nicht steht, da ist es dann wirklich wichtig, mal reinzulesen. Da gibt es nämlich einen Prüfungsausschuss von Vertretern der Mitgliedsländer der WHO. Und die haben übrigens schon im Februar die Vorschläge zur Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften abgelehnt. Interessant. Und zwar unter anderem auch, weil sie von den USA mit Unterstützung der EU und einiger anderer Länder vorgeschlagen wurden. Alleine schon, wenn EU und USA etwas vorschlagen, wird das von der Welt schon als kritisch gesehen. Das ist interessant, dass das dahinter steht. Aber Hauptargument des Gremiums war, dass die Reformen eben die Souveränität der nationalen Regierungen untergraben würden. Also die Freiheit, die Eigenverantwortlichkeit eliminieren.
Ja, das würde unter anderem, sagt Norbert Hering, dadurch geschehen, dass die sogenannten Empfehlungen der WHO bindenden Charakter bekämen und deren Einhaltung von einem Dringlichkeitsausschuss überprüft würde. Die Regierungen sollen sogar dafür sorgen, dass auch nichtstaatliche Akteure diese Gesundheitsvorschriften einhalten, was dann häufig natürlich gegen nationales Recht verstoßen dürfte. Und also, was passiert da jetzt gerade genau? Am 6. Februar hat die WHO stillschweigend den Abschlussbericht eines Prüfungsausschusses über die Vorschläge zur Verschärfung dieser Gesundheitsvorschriften veröffentlicht. Die Kommission, die aus Vertretern einer größeren Anzahl von Mitgliedsländern der WHO besteht, lehnt eben diese Reihe von Vorschlägen ab, die darauf hinauslaufen würden, die Mitgliedsländer zugunsten der WHO zu entmachten. Dabei, schreibt Häring, würde den Reformvorschlägen zufolge der Anwendungsbereich der Regeln auch noch mal massiv ausgeweitet, von dem Thema Risiken für die öffentliche Gesundheit auf alle Risiken, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken können. Also so ein Gummiband-Paragraph wird das dann. Und damit könnte die WHO ganz klar ihre erweiterten Kompetenzen gegenüber allen Mitgliedstaaten auch für Empfehlungen in Sachen Klimapolitik einsetzen. So, jetzt staunt man und fragt, Andreas, was hat denn das mit der Klimapolitik zu tun?
Naja, es geht eigentlich gar nicht darum. Das ist einfach das Wort, was man immer wieder braucht. Das Bekenntnis zur Achtung der Würde und Freiheit des Menschen soll gestrichen werden. Das sind ja massive Maßnahmen. Da passt dann natürlich ein Ablenkungsbegriff wie Klimapolitik gut rein. Und zweitens, Gesundheitspässe könnten dauerhaft als Voraussetzung für freies Reisen etabliert werden. Also ohne zum Beispiel eine mRNA-Impfung, das wäre zum Beispiel ein solcher Gesundheitspass, dürfte man dann nicht mehr reisen. Und all das kritisiert ja dieser Prüfungsausschuss.
Vielleicht werden ja deswegen jetzt auch die Grenzkontrollen eingeführt. Nein, also so weit wollen wir jetzt mal noch nicht denken, aber sehr spannend, wie sich Häring hier mit diesem Inhalt auseinandersetzt. Und wir bringen das für euch auch noch mal in dieser Breite, damit, wenn ihr nur könnt, ihr auf eure Weise, die immer in friedlicher Absicht passiert, mobil machen könntet. Also, es wird dazu parallel an einem WHO-Pandemievertrag gearbeitet, der in eine ähnliche Richtung geht. Und als Neuestes hat das WHO-Direktorium auf Initiative wieder einmal der USA einen Resolutionsentwurf verabschiedet, den die Weltgesundheitsversammlung in wenigen Tagen annehmen soll. Darin werden die Regierungen aufgefordert, dazu aktiv dafür zu sorgen, dass nur noch die Wahrheit der WHO zum Publikum durchdringt. So formuliert es auch Häring.
Naja, man sieht daran natürlich, es geht hier um umstrittene Reformen, auf die sich der Entschließungsantrag, so heißt das Ding, von Rot-Gelb-Grün jetzt hier bezieht. Also wir sollten uns vielleicht einfach mal die Gegenargumente genauer ansehen. Was steht denn da eigentlich? Denn am besten lernt man ja dabei, wenn man feststellt, was nicht im Dokument steht. Das ist nämlich entscheidend. Erstens, ich gucke gerade hier, das Wort Souveränität kommt in dem Entschließungsantrag für den Bundestag nicht mehr vor, weder wörtlich noch sinngemäß. Also die Selbstständigkeit der Bundesrepublik, des Parlaments. Ich frage mich eigentlich, ob die Parlamentarier sich damit überhaupt Gedanken gemacht haben, dass das auch das Ende ihrer eigenen Arbeit ist, weil die brauchen dann nämlich nicht mehr sein, wenn sie nämlich nicht mehr an der Macht sind und gar nichts mehr zu entscheiden haben. Sie arbeiten also gerade an ihrer eigenen Arbeitslosigkeit oder Einnahmenslosigkeit. Arbeitslos sind viele schon. Also Menschenwürde und Grundrechte kommen auch nicht mehr vor, weder wörtlich noch sinngemäß. Und die Gesundheitspässe und freies Reisen kommen eben halt auch nicht vor, weder wörtlich noch sinngemäß. Das finde ich schon wichtig, das fehlt. Der WHO-Prüfungsausschuss und seine Kritik an den Vorschlägen dieser IHR-Reform kommt in der Darstellung des Standes des Reformprozesses gar nicht vor. Das heißt, man hat sie einfach totgeschwiegen. Und die Darstellung hört dann einfach im Dezember 2022 auf, bevor die sich gemeldet haben und ihre Kritik deutlich machten.
Ja, das fühlt sich für mich ziemlich willkürlich an. dass ähnlich wie das Muster Habeck das einfach durchgepeitscht werden soll. Frau Merkel hatte da ja auch schon einige Vorlagen geliefert, wie sowas geht, indem man sich mit dem Hintern draufsetzt und gar nicht drüber redet. Ja, und indem dieser Entschließungsantrag sich zu allen Kritikpunkten einfach ausschweigt, die gegen die geplanten Reformen vorgebracht werden, und Hering sagt, und diesen nicht einmal Lippenbekenntnisse zur Souveränität, Freiheit und Grundrechten entgegensetzt, macht er sich implizit diese Reformen in ihrer radikalsten Ausprägung zu eigen. Andreas, was steht denn, also du hast jetzt gerade gesagt, was nicht drin steht. Was steht denn drin? Da hat auch Hering ein bisschen was geliefert.
Ja, das ist natürlich auch wichtig, nicht nur was nicht drin steht, sondern was drin steht. Und da steht dann unter dem Vorgang, der Bundestag möge beschließen. Und da heißt es dann, um den internationalen Erwartungen an die Organisation gerecht zu werden, braucht es Reformen sowie politische, personelle und finanzielle Unterstützung. Dann, Deutschland setzt sich für die Stärkung der Organisation ein, nämlich der WHO, und unterstützt daher den Reformprozess zur Verbesserung ihrer Strukturen und ihrer Kernkompetenzen. Sowas nennt man Fazilität oder Blankoscheck. Also wir werden es auf jeden Fall unterstützen. Und wenn man weiß, dass hinter der WHO eigentlich die reine Pharmaindustrie steht, dann bedeutet das, dass sich das Parlament der Pharmaindustrie damit unterwirft. So einfach ist das. Dann kommt weiter. Es ist erforderlich, dass die beiden Prozesse zur internationalen Regulierung der Bewältigung von Pandemien die leitende Rolle der WHO in der Pandemieprävention, Vorsorge und Pandemiereaktion natürlich berücksichtigen und stärken. So könnten die laufenden Verhandlungen zu einem Pandemieabkommen oder Pandemieinstrument im Rahmen der WHO und die Reform der IGV dazu beitragen, die Durchsetzungsfähigkeit sowie Unabhängigkeit der WHO im Falle einer Gesundheitskrise zu verbessern. Wow.
Also Stärkung der Durchsetzungsfähigkeit der WHO. Ohne jede Erwähnung, ob und wo diese gestärkte Durchsetzungsfähigkeit ihre Grenzen hat. Nämlich zum Beispiel bei der Souveränität der ihrer Bevölkerung gegenüber demokratisch verantwortlichen Regierungen und den von den Parlamenten demokratisch verabschiedeten nationalen Gesetzen. Und im Gegensatz zur Souveränität kommt das Klima in dem Antrag prominent und ausführlich vor. Also nämlich doch, Andreas, und das beschreibt jetzt Norbert Hering, beziehungsweise hier ist das wörtliche Zitat, das er bringt, welches in diesem Papier formuliert wurde. Also, es geht gar nicht nur um Pandemien. Die WHO bezeichnet den Klimawandel als die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit und betrachtet das Pariser Abkommen von 2015 als das wichtigste Gesundheitsabkommen des 21. Jahrhunderts. Angesichts dieser Tatsache ist das Klimaprogramm der WHO von entscheidender Bedeutung. Die Bundesregierung unterstreicht in ihrer globalen Gesundheitsstrategie ebenfalls die wichtige Rolle der WHO beim Klimaschutz und unterstützt das Mandat der Organisation im Bereich Umwelt und Gesundheit. So, und damit packt man zwei relevante Themen, Gesundheit und Klima, in ein Ressort. Das soll die WHO haben und ihr soll sämtliche Macht über die ganze Welt erteilt werden.
Ja, und wenn man weiß, dass momentan wir erkennen können, dass nur die Pandemie und auch das Klima die relevanten Weltmachtstrukturen überhaupt beschreiben, dann wird quasi die Weltmacht auf die WHO übertragen. Also der Pharmaindustrie. Wir brauchen also in Zukunft dann keinen amerikanischen Präsidenten mehr wählen oder sonst was, sondern den Vorstand von der WHO. Also der Hering, Herr Hering, der zitiert, den möchte ich hier kurz zitieren, der hat das wunderbar auf den Punkt gebracht.
Warte mal noch mal ganz kurz, bevor du das sagst, ja. Andreas, möchte ich hier noch mal einen Gedanken äußern. Das heißt ja, das stützt ja durchaus den Verdacht, dass die WHO die zusätzlichen Kompetenzen und Durchsetzungsmöglichkeiten, die ihr gegeben werden sollen, künftig eben auch für die Durchsetzung von Klimaschutzmaßnahmen einsetzen kann oder vielleicht sogar soll.
Richtig, das ist das, was ich meine mit dieser Macht der Weltmachtübernahme. Und vielleicht nochmal auf das Zitat von Herrn Hering, was ich hier gerade rausgesucht habe. Er sagt, was das Klimaprogramm der WHO sein soll, ist übrigens mir, er spricht ja in der Ich-Form, nicht ganz klar. Eine Suche im Internet und bei der WHO förderte unter Resolutionen und Beschlüsse unter dieser Überschrift zur Klimapolitik nur einen WHO-Aktionsplan zu Klimawandel und Gesundheit in kleinen Inselstaaten, nämlich von 2019 bis 2023 hervor. Das sind die einzigen, die da bisher überhaupt berücksichtigt sind, sowie einige inzwischen abgelaufene Pläne. Vielleicht ist das Klimaprogramm der WHO ja ein Plan, von dem wir erst erfahren sollen, wenn die WHO-Reformen beschlossen sind. Das heißt, wir wählen eine Blackbox, stellen dort die Macht zur Verfügung und im Nachhinein sagen sie eigentlich, was sie vorhaben.
Meine Oma hätte gesagt, wir kaufen die Katze im Sack. Ja. Aber es ist nicht so. Wir kaufen sie nicht im Sack. Hier steht's doch alles. Man kann es doch wissen. Es wollen halt nicht so viele wissen. Und das ist das Thema Wachsamkeit in diesen oder zu den Gefahren der letzten Tage, der alten Zeit. Also es heißt da weiter, die WHO müsse in die Lage versetzt werden, eine führende und koordinierende Rolle auszufüllen. Und weiter, das erfordert aber die Bereitschaft der globalen Gesundheitsakteure, die eindeutige Führungsrolle der Organisation anzuerkennen und der Mitgliedstaaten, einem multilateralen Ansatz in globalen und regionalen Gesundheitsfragen Vorrang einzuräumen. Und Andreas, das ist eine ziemlich unverblümte Absage an die nationale Souveränität in Gesundheitsfragen. Und weiter heißt es hier bei Herrn Hering, er sagt, und das alles zugunsten einer Organisation, die sich als völlig unfähig und unwillig präsentiert, eigene Fehler zuzugeben und daraus zu lernen. Deren Generalsekretär noch dieser Tage die gesellschaftliche Spaltung allein auf das Virus und Falschinformationen im Internet zurückgeführt hat, gegen die er künftig mit zusätzlichen Kompetenzen vorgehen will und nicht etwa auf Falschbehauptungen, wie dass Impfstoffe gegen Covid fast zu 100% vor Infektion schützen und schwere Nebenwirkungen praktisch nicht vorkommen, sagt Hering. Das haben vielmehr die Falschinformationen bezweifelt, gegen die der WHO-Chef verstärkt vorgehen will.
Ja, und er spricht da ganz klar offene Lügen an, die eindeutig mittlerweile ganz klar nicht mehr abzuleugnen sind. So einfach ist das Ganze. Denn wenn ich sehe, wie viele Leute ich kenne, ich hatte gestern eine interessante Mail von einem Arzt bekommen, der bei, ich glaube, 152 Patienten aufgehört hat zu zählen, wie viele mRNA schwere Folgeschäden er mittlerweile in seiner Praxis hatte. Und das ist einfach nur ein, in Klammern, ganz normaler Arzt, ein Spezialist, der in Deutschland praktiziert. Und man macht es einfach wett, indem man den Mantel des Vergessens drauflegt und sagt, es interessiert keinen mehr. Und irgendwie setzt man immer auf die Dummheit der Menschen. Und bis zu einem gewissen Grad funktioniert das Ganze ja auch. Aber die Intelligenten werden auch mehr.
Andreas Hering zählt dann noch was auf. Er zählt auf, was das eigentlich für eine Organisation ist. Und da kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte sagen.
Welche meinst du jetzt, welche Organisation?
Ach so. Die WHO.
Okay, die WHO. Eine Organisation, die soll ja die Oberhoheit über Pandemiemaßnahmen bekommen, nämlich diese WHO, die die massiven Schäden durch Schulschließungen und auch allgemeine Lockdowns dem Virus anlastet und nicht politischen Fehlentscheidungen. Das ist genau das Drama, was ich gerade angesprochen hatte. Und ermächtigt werden soll eine Organisation, also die WHO, die noch im Februar 2023 alle Regierungen aufforderte, 100% der Menschen über 60, alle Gesundheitsarbeiter und alle Risikogruppen zu boostern, um diese Notlage 2023 in allen Ländern des Planeten zu beenden. Und eine Notlage, die die WHO wenig später auch ohne nennenswertes zusätzliches Boostern für beendet erklärte. Allein solche fast größenwahnsinnig anmutenden Empfehlungen einer den Interessen von Pharmafirmen hörigen Organisation wirklich verbindlich werden.
Ja, er ist wütend, er hat recht, ja. Und er beobachtet, wer ist die WHO? Übrigens, wenn ihr euch erinnert, Donald Trump, als er noch US-Präsident war, ist ausgetreten mit den Vereinigten Staaten von Amerika aus der Verbindung zur WHO. Die USA hatten, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, rund 400 Millionen im Jahr dort eingezahlt. Ich glaube, Deutschland ist inzwischen der größte Geber mit fast 1 Milliarde. Und die wollen ja noch aufstocken. Das heißt also, da sieht man die Diskrepanz und viele andere Länder, afrikanische Länder sind da auch raus. Aber ich glaube, die Präsidenten, die Regierungsvertreter leben jetzt auch gar nicht mehr so richtig. Also er sagt, Herring sagt, das ist also eine Organisation, die hier ermächtigt werden soll, die gemeinsam mit den globalen Großkonzernen den Plan verfolgt, neue mRNA-Impfstoffe künftig in 100 Tagen zuzulassen. Ungeachtet des Desasters mit den kaum wirksamen Covid-Impfstoffen mit ihren vielen schweren Nebenwirkungen soll künftig über die Impf- oder Nicht-Impfstrategie auf globaler Ebene bestimmen dürfen. Zum globalen Wahrheitsministerium soll eine Organisation ausgebaut werden, die jetzt schon die sozialen Medien nach NSA-Manier umfassend kontrolliert und manipuliert und die Videos veröffentlicht, in denen ein Experte Corona-Impfskeptiker zur größten Bedrohung der Menschheit erklärt. Ärgert sich Herring. Schlimmer als Waffengewalt, globaler Terrorismus oder die Verbreitung von Nuklearwaffen. Und ja, er sagt natürlich auch, die Kompetenzen zum Vorschreiben von Gesundheitspässen als Reisedokument soll eine Organisation bekommen, die sich ihre Richtlinien für einen digitalen Impfpass von der Stiftung von Bill Gates und der Rockefeller-Stifter, er sagt hier, der Räuberbaron-Familie finanzieren lässt.
Ja, eins ist auch interessant, wie Herring dann davon ausgeht, es gibt zumindest einen kleinen sinnvollen Teil dieses Entschließungsantrages. Und zwar setzt sich dieser Antrag dafür ein, die Pflichtbeiträge der Mitgliedsländer zu erhöhen und dafür den Anteil der freiwilligen Regierungsbeiträge von Konzernen und Stiftungen am WHO-Haushalt zurückzufahren. Der liegt nämlich derzeit bei 80%. Mit anderen Worten, die Stiftung Bill Gates, wie wir sie immer wieder nennen, oder eben halt andere größere Konzerne, die dahinter stehen, finanzieren zu 80% die WHO. Und die soll die Weltmacht übernehmen. Und diese Stifter, die diese WHO finanzieren, sind auch gleichzeitig wiederum Aktionäre bei der Pharmaindustrie. Also mit anderen Worten, da gibt es keine Interessenkonflikte. Natürlich nicht, ganz klar. Und es ist interessant, denn damit benennt die Ampelkoalition, so habe ich es, recht offen das große Problem der WHO in Sachen Unabhängigkeit. Aber es ist wirklich ganz groß, dass sie sagt, wir wollen jetzt die Staaten mehr ranbekommen, dass sie die Kosten jetzt noch für die privaten Stiftungen übernehmen. Das heißt, damit wird das Geld der privaten Stiftungen noch zusätzlich eingespart, nachdem sie ziemlich lange vorinvestiert haben. Aber es ist interessant, dass hier eben deutlich wird, wie stark man davon ausgeht, offen sogar in diesem Entschließungsantrag, dass dort private Finanziers das Ganze steuern.
Ich will mal einen kleinen Hinweis geben. Letztes Jahr gab es ja schon mal so ein Gerangel um die Macht der WHO. Und da gab es ja auch einige internationale Sitzungen, wo man unbedingt diese ganze Machtanreißung auch fundamentieren wollte. Und das ist ja damals gehörig daneben gegangen, denn es waren nur sehr wenige Länder, die dem zustimmen wollten. Ich habe mir das damals kopiert, weil ich dachte, da kommt noch mal das Thema auf uns zu. Und so ist es ja auch. Also ihr müsst mal zuhören weltweit, wer überhaupt dabei gewesen wäre, freiwillig. Natürlich Deutschland vorweg, Frankreich, Portugal, Rumänien, Großbritannien. Jetzt geht's weiter mit Kenia, Ruanda, Fidschi, Griechenland, Korea, Chile, Costa Rica, Albanien, Südafrika, Trinidad and Tobago, Niederlande, Tunesien, Senegal, Spanien, Norwegen, Serbien, Indonesien, Ukraine. So, Das waren die Länder, die das mitgemacht hätten. Das lässt doch hoffen, Andreas. Also das lässt hoffen, dass welche Hintertür Sie auch immer benutzen wollen, das nicht durchkommt. Allerdings beruhigend finde ich nun nicht gerade, wie Deutschland mit SPD, Grünen und FDP, also die Ampelkoalition, komplett hinter den Plänen stehen.
Naja, wir müssen einfach sehen, dass das natürlich wirklich nur Marionetten sind. Und das wird ja immer deutlicher. Ich werde ja auch deutlich mit meinen Aussagen, weil man kann es ja gar nicht mehr anders beschreiben. Man muss ja wirklich blind sein, wenn man glaubt, dass die nur vor ihrem Gewissen verantwortlich ihre Entscheidungen treffen. Also so blind kann man wirklich nicht sein. Und Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte natürlich eine Situation, USA gar nicht mal als Vasall zu dienen, denn Vasallen haben ja noch eine gewisse Rechtstätigkeit, die zumindest als Partner auch gewisse Eigenverantwortung mitbringen dürfen. Das ist ja im Prinzip komplett ausgeschlossen. Hier wird mehr oder weniger nur ausgeführt.
Ich möchte noch mal hinweisen darauf, das tut Hering zum Schluss hier auch. Er sagt, die Bevölkerung hält von diesem Ansinnen ja auch nicht viel. Niemand möchte entmachtet werden zugunsten der WHO. Und das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass in nur einem Monat bis zum 11. Mai vom 11. April bereits fast 360.000 Menschen einen offenen Brief an den Bundeskanzler unterschrieben haben gegen die Machtergreifung der WHO. Und er sagt, es gibt nicht viele Petitionen, die so viele Unterstützer finden. Wir werden auch das nochmal einstellen. Das findet ihr heute nach dem Podcast, um dem einen oder anderen, der gerne möchte, zu ermöglichen, dass er da auch noch unterschreibt. So, ihr Lieben, wir haben noch einen Themenkomplex. Wir wollten eigentlich ein bisschen früher Schluss machen heute, aber Andreas, ich denke mal, das ist doch ein wichtiges Thema, was wir hier noch auf der Agenda haben. Es geht um deinen Lieblingsminister, Bundeswirtschaftsminister, Superminister, Klimaminister Robert Habeck. Der plant durch einen günstigen Industriestrompreis nur für eine ausgesuchte Gruppe von Unternehmen diesen unter die Arme zu greifen. Das berichten die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die Gewerkschaften und die Großindustrie begrüßen die Maßnahmen, den Strompreis für Unternehmen zu deckeln. Aber der Mittelstand und auch sachverständige Ökonomen warnen jetzt eindringlich vor dieser Maßnahme, denn was steht dahinter?
Naja, diese völlig verfehlte Wirtschafts- und Energiepolitik, die zeigt sich jetzt natürlich und hat den Druck auf die energieintensiven Unternehmen, die Großindustrie in Deutschland, massiv erhöht. Und nach den ideologischen Ankündigungen der derzeitigen Regierung, dass man ab 2030 die Industrie mit sogenannten erneuerbaren Energien versorgen könne, geht es nun angeblich darum, mit einem Brückenstrompreis bis 2030 Stützungsmaßnahmen einzuführen, damit die Konzerne gegenüber der ausländischen Konkurrenz halbwegs wettbewerbsfähig bleiben. Man will hier einen gedeckelten Preis, also von 6 Cent pro Kilowattstunde, für einen klar definierten Empfängerkreis garantieren. Und dieser Preis müsse dann aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, also natürlich vom Steuerzahler. Und laut EU-Statistik lag der Preis in Deutschland im Schnitt bei über 19 Cent. Und in den USA hingegen ist der Strom auch für weniger als 5 Cent zu haben. Also da sieht man mal, in welchem Dilemma man steckt.
Ja, und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die schreiben, dass Robert Habeck den Kreis der Empfänger auf energieintensive Industrieunternehmen einschränken will. Also erstmal ist ja dagegen gar nichts zu sagen, aber wenn die eingeschränkt werden, diese Hilfen und Unterstützung, dann muss man genauer schauen. Er sagt, der Brückenstrompreis soll dann bis 2030 befristet sein und dann automatisch auslaufen. Die Kosten schätzt das Ministerium auf 25 bis 30 Milliarden Euro. Bezahlt werden soll die Summe aus den Mitteln des 2020 eingerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Also wieder mal aus Steuermitteln.
Ja, und wir sehen hier vor allem die Agenda hinter den Kulissen. Wir müssen da immer wieder hin. Die Industrie wird begünstigt. Und der Mittelstand bleibt außen vor. Ich finde das unheimlich wichtig, denn aus dem Mittelstand werden die meisten Steuerzahlungen für den Staat überhaupt generiert, während die Großkonzerne ja eher durch Steueroptimierungsmodelle wesentlich weniger Steuern zahlen. Das sind eigentlich kleine Steuerzahler in Deutschland. Und da gibt es ja extra Abteilungen in diesen großen Konzernen mit Wirtschaftsprüfern, Anwälten. Natürlich arbeiten sie auch mit externen Unternehmensberatungen, mit unglaublich teuren Experten, die sich nur mit Steuerumgehung beschäftigen. Also wie kommt man um die Steuer herum? Und das können sich natürlich kleine und mittelständische Betriebe gar nicht leisten. Außerdem stellen mittelständische Betriebe, das ist auch wichtig, mit Abstand die meisten Arbeitsplätze, während die Großindustrie weniger als 20% der Arbeitsplätze stellt.
Du meinst also, dass ausgerechnet die mittelständischen Leistungsträger, die Deutschland erst zu diesem modernen Wirtschaftsstandort, der er mal war, aufgebaut hatten, nun die Subventionen für die internationale Großindustrie zahlen soll und selbst dabei offenbar auf der Strecke bleibt?
Ja, das ist im Prinzip so, zumal auch kleine Betriebe oft unter dem ausländischen Konkurrenzdruck stehen. Denn oft sind ja auch die kleinen Betriebe, Zuliefererbetriebe für die Konzerne geworden. Und somit fließen auch diese Kosten in die Produkte, die im Weltwettbewerb dann konkurrieren sollen. Also man erkennt hier also eine extreme Schieflage, die aus der Vergangenheit herrührt. Da es ja einen gesunden Mittelstand noch gab zu der Zeit, durch die Abhängigkeiten hier zu Konzernen sind die heute gar nicht mehr vorhanden. Und durch diese akute Maßnahmeplanungen der Strompreisdeckelung nur für die Großindustrie wird Stück für Stück eine Ausrottung der kleinen Betriebe weitergeführt.
Und der Verband der Familienunternehmer macht dabei deutlich, dass es der Bundeswirtschaftsminister und die Grünen gewesen sind, die für die hohen Strompreise verantwortlich seien, indem sie nämlich absichtlich die Stromproduktion in Deutschland verknappt hätten. Würden beispielsweise die Kernkraftwerke weiterlaufen, so hätte allein dies den Strompreis um 12% reduziert, und zwar für alle Bürger und Unternehmer.
Ja, und jeder Experte, der mitdenken kann, der weiß, das wäre auch die richtige Entscheidung gewesen und eine wirkliche Brücke bis zum Ausbau der erneuerbaren Energien gewesen. Vor allem hätte man dann noch die Kernkraft bis 2030 im Petto, weil sie dann noch liefe. Falls die geplante grüne Politik der umstrittenen erneuerbaren Energien eben nicht funktioniert, und davon gehen viele ernstzunehmende Experten aus der Physik eben auch aus.
Ja, mit dieser Kritik steht der Mittelstand auch nicht alleine da. Schützenhilfe bekommt er auch aus der Wissenschaft. Zum Beispiel dem Präsidenten des RWI Leibniz-Institutes, er ist auch Professor für Ökonomie an der Universität Bochum, sein Name Christoph Schmidt. Er hält Habecks Plan für keine gute Idee. Für den früheren Vorsitzenden des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, im Volksmund auch die Wirtschaftsweisen genannt, gibt es eine ganze Reihe gewichtiger Gründe, dieses Drehen an der Interventionsspirale abzulehnen. Und Schmidt fürchtet eine dauerhafte Subvention. Denn ein Auslaufen der Deckelung des Strompreises im Jahr 2030, wie es das Wirtschaftsministerium verspricht, hält er für unrealistisch. Er sagt, mit dem Einstieg in eine Subvention beginnt stets das Lobbyieren für ihre Verstetigung. Zudem, sagt dieser frühere Wirtschaftsweise, drohten damit erhebliche Abgrenzungs- und Umsetzungsprobleme und damit große Bürokratiekosten.
Ja, Erfahrung haben wir da ja nun wirklich genug. Also steuerfinanzierte Subventionen, die man zeitlich befristet, die werden erfahrungsgemäß nicht wieder aufgehoben. Hier werden aus meiner Sicht bewusst Unwahrheiten ins Feld geführt, weil man auf das Kurzfristgedächtnis der Bürger einfach setzt. Denken wir mal an den damaligen Soli, den hatte man 1991 zum Wiederaufbau der DDR eingeführt. Der sollte auf ein Jahr befristet sein. Oder eine noch witzigere Sache ist, sofern man es witzig bezeichnen kann, die sogenannte Sektsteuer, die der Reichstag 1902 zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte eingeführt hatte. Die Flotte ist übrigens seitdem mehrfach untergegangen, aber diese sogenannte Schaumweinsteuer, die wird nach wie vor erhoben. Diese ganzen sozialistischen und auch oder auch kapitalistischen Maßnahmen, das sind zwei Seiten derselben Medaille, die man am besten als Korporatismus bezeichnen sollte, die können nicht funktionieren. Vielleicht noch ein kurzer Satz zur Unterscheidung. Beim Sozialismus wird die Wirtschaft erst verstaatlicht und dann zerstört. Beim Kapitalismus wird die Wirtschaft erst zerstört und dann verstaatlicht.
Und wo stehen wir?
Wir stehen jetzt gerade im zweiten Bereich. Der Kapitalismus hat die Wirtschaft zerstört und jetzt kommt die Verstaatlichung.
Danke. Du meinst also, dass man mit diesen Strompreisdeckelungen von Herrn Habeck und seinem Clan dem Land weitere Schäden zufügt? Speziell natürlich den fleißigen Menschen des Mittelstandes, die diese ganzen Fehlstellungen bezahlen sollen.
Das ist leider so. Solange diese sogenannte Regierung und die ganzen Mitläufer in den Parlamenten, wo man keine Opposition zulässt, an den Hebeln sitzt, sehe ich ehrlich gesagt keine Chance für einen Ausweg aus diesem Dilemma. Da hilft auch ein kurzfristiger Durchwurstelpragmatismus von Habeck bei einer Stromdeckelung gar nichts. Die Agenda ist ziemlich eindeutig insgesamt. Wir sollten nie den Blick fürs Gesamte verlieren. Die Zerstörung des Mittelstandes und die mittlerweile für jedermann sichtbare Übernahme der Welt durch die Finanzindustrie, die wir auch in der WHO finden, wie wir gerade gesehen haben, und die sich regelmäßig auch in Davos trifft. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ich frage mich schon lange, wie gesagt, warum man überhaupt noch Parlamentarier oder Senatoren wählt oder einen US-Präsidenten. Diese Personalkosten könnte man doch eigentlich sparen. Wozu brauchen wir eigentlich noch Politiker? Das muss man wirklich mal fragen. Aber es ist wohl eben noch nicht so weit in dieser Nebelbank der Weltmacht, nennen wir es mal so. Warum ruft man nicht die Weltbürger alle paar Jahre auf, die Vorstände von Vanguard oder BlackRock oder ähnlichen Finanzunternehmen zu wählen? Da ist man wenigstens ein bisschen näher an der Macht dran.
Andreas, ich danke dir für deine Einschätzung. Ich denke mal, das ist vielen jetzt auch. Sollen wir das Thema noch machen?
Ist kurz
und bündig? Okay, dann machen wir das jetzt auch noch. Denn irgendwie passt es ja auch sogar ein bisschen. Wir sind immer noch nicht am Ende, ihr Lieben. Es geht noch ein bisschen. Wir haben ja jetzt die letzten Tage und Wochen über das Familienunternehmen Viessmann gesprochen, das seine Wärmesparte verkauft an den US-Konzern Carrier Group. Aber was spannend ist, du hattest ja, vielleicht mal das nur kurz zum Vergleich, Andreas, du hattest ja vorgestern gesprochen über das, was auswanderwilligen Unternehmern, auch Kleinunternehmern, blühen kann, wenn sie auswandern wollen. Das kann nämlich richtig teuer werden. Aber hier bei Viessmann scheint das anders zu sein, denn der Fiskus, der profitiert von diesem Deal so gut wie gar nicht. Wegen weitreichender Steuerprivilegien, heißt es, werden auf den Verkaufserlös nur geringfügig Steuern fällig. Experten rechnen mit einem Steuersatz von ca. 1,5% und damit etwa 180 Mio-Euro. Ende April, wir haben es gehört, verkündete Viessmann das Geschäft. Das Familienunternehmen aus Nordhessen kassiert für die Wärmesparte, die Viessmann Climate Solutions SE, 12 Milliarden Euro von Carrier Global, davon 9,6 Milliarden in bar, in diesen Zeiten in bar, und 2,4 Milliarden als Carrier-Aktien. Steuerlich relevant ist der Veräußerungsgewinn, der sich berechnet als Verkaufswert minus Buchwert.
Ja, es ist schon ganz interessant. Das mit dem Bar ist natürlich eine Überweisung mit Sicherheit, nicht Zettel mit einem Gummiband drumherum. Das meint man so. Ja, man sieht das schon als Bar. Es ist mal falsch belegt, aber wir hatten ja drüber gesprochen, was du gerade sagtest, nicht nur über Unternehmer, die ins Ausland wollen, sondern auch Menschen, die an einem Unternehmen beteiligt sind, die müssen selbst nicht unternehmerisch tätig sein, sondern Miteigentümer eines Unternehmens sein. Das kann man eventuell ziemlich weit rausführen. Ich bin mit einer Flut von Mails dann entsprechend bedient worden. Vielen Dank für die vielen Mails, die ich nicht alle beantworten kann. Aber ich habe daraus eines festgestellt, da ist unglaublich viel Bedarf an Informationen. Und ich werde mich jetzt mit einer kleinen Gruppe von Experten zusammensetzen in den nächsten Tagen und vielleicht Wochen und werde versuchen, da mal eine Art, nicht Konzept, aber zumindest einen Überblick zu verschaffen, wie man sich rechtlich sauber mit diesen Themen befasst. Also es geht nicht um Steuerhinterziehung, im Gegenteil. Es geht darum, wie man das rechtlich eben halt vernünftig macht. Und Viessmann ist da ein gutes Beispiel für. Die veräußernde Muttergesellschaft ist nämlich die Viessmann Group GmbH und Co. KG. Und diese Rechtsform ist eine Personengesellschaft. Eine Kommanditgesellschaft ist nämlich eine Personengesellschaft und unterliegt eigentlich sehr strengen steuerlichen Regeln. Sie muss wie Privatanleger und Kommanditisten, also Beteiligte, als natürliche Personen mindestens 25% Abgeltungs- bzw. Einkommensteuer zahlen. Wenn aber 25% normalerweise an Steuern gezahlt werden müssten, dann wundert mich, wie kann es sein, dass FISMAN nur 1,5% zahlt? Also auf 12.000 Millionen Einnahme, 12.000 Millionen sind das, brauchen Sie nur 180 Millionen an Steuern zahlen. Das ist ein Witz. Und der entscheidende Kniff ist hier, dass die FISMAN-Familienmitglieder, das ist der Vater Martin FISMAN und seine Tochter, das sind Kinder Max und Anna-Katharina, die zu verkaufende Tochtergesellschaft nicht selbst als Kommanditisten halten, sondern über die von ihnen gegründeten Kapitalgesellschaften. Die haben GmbHs gegründet und die halten dann die Anteile. Und deshalb müssen sie nur 5% des Veräußerungsgewinns versteuern, was höchstens 600 Millionen Euro entspricht. Darauf fallen knapp 30% Körperschafts- und Gewerbesteuer an, also die 180 Millionen Euro.
Ist denn das rechtlich so alles korrekt? Du hast gestern gesprochen von einem Privilegiengesetz aus dem Jahr 2000, das unter Rot-Grün beschlossen wurde.
Ja, richtig. Also wir reden hier über einen Artikel auch, der in der Kapital Deutschland sehr groß dargestellt wurde. Also dass Veräußerungsgewinne und von Kapitalgesellschaften zu 95% steuerfrei sind, das gilt seit der Unternehmenssteuerreform der rot-grünen Bundesregierung. Das war Anfang der 2000er Jahre. Damals wollten SPD und Grüne den Veräußerungsgewinn für Kapitalgesellschaften sogar komplett von der Steuer befreien. Doch nach heftiger Kritik, vor allem aus dem Mittelstand, gab es einen Kompromiss. Und seither müssen Kapitalgesellschaften, das sind GmbHs, AGs und so weiter, 5% des Veräußerungsgewinns versteuern. Ich möchte das nochmal klar sagen, für viele, die mit solchen unternehmensrechtlichen Formen nichts zu tun haben, sind das vielleicht böhmische Dörfer. Vielleicht trotzdem kurz zuhören, um zumindest ein Gefühl dazu zu bekommen, wie man hier arbeitet.
Ja, wie kann man denn sowas überhaupt umsetzen? Es gibt ja gesetzliche Rahmen, in denen man sich bewegen muss.
Ja, und das kann man relativ einfach beantworten. Man bastelt da einfach irgendwelche ideologischen Konstruktionen zusammen. Wir kennen das aus anderen Narrativen, die uns permanent um die Ohren gehauen werden. Und die werden dann als Begründung kolportiert. Also der Staat unterstellt hier in diesem Fall, dass das Geld im Unternehmen bleibt und reinvestiert wird. Und FISMAN hat diese Regelung einfach klug ausgenutzt. Es ist also rechtlich durchaus alles nachvollziehbar.
Ja, aber dann könnten das ja kleine Firmen auch machen.
Prinzipiell ja, aber kleine Firmen, die versäumen oft aus Zeit und auch aus Kostengründen, weil sie so unter Druck stehen, auch zu überleben, dass sie diese Angelegenheiten im Vorfeld eben nicht regeln. Und dann werden teilweise 30-50% Steuern fällig. Und wenn man sich vorstellt, nehmen wir mal an, FISMAN hätte das nicht gemacht und die müssten 50% Steuern zahlen, dann wird es eben bei 12 Milliarden, von mir aus abzüglich einiger Dinger bleiben 10 Milliarden Ertrag über, dann würden eventuell 5 Milliarden oder so etwas an Steuern fällig. Und so sind es nur 180 Millionen. Aber diese Besteuerung von Unternehmen ist in Deutschland seit Jahren umstritten. Viele Kritiker bemängeln weitreichende Privilegien für die Reichen, wie sollte es anders sein, gegenüber den Steuersätzen für Privatanleger und normalen Arbeitnehmern. Und hier sieht man eben halt, wie auch Rot-Grün komplett durch das hohe Finanzkapital einverleibt wurde. Das sind mittlerweile Mitläufer. Und so hatten Lobbyisten der Familienunternehmen damals, 2016, ganz weitreichende Steuerentlastungen für Erben großer Firmen durchgesetzt. Wir sehen, dass hier eine Lobbypolitik betrieben wird, womit man diese Steuerphänomene dann in die Gesetze gießt. Und somit wird dann der Steuersatz von, nochmal zur Wiederholung, 1,5% auf 12 Milliarden Euro Einnahme bei FISMAN gerechtfertigt.
Naja. Da löst es bestimmt für viele große Freude aus, die davon eben leider nicht betroffen sind von solchen Vergünstigungen. Danke dir, Andreas. Da waren viele interessante Informationen drin. Kapital hatte darüber auch berichtet. Du hast es gerade schon gesagt. Letzte gute Nachricht zum Schluss. Die Bild-Zeitung berichtet gerade, jetzt proben selbst die Grünen den Aufstand. Der Bundesrat zerpflückt das Heizgesetz von Herrn Habeck. Und zwar haben sich die Nordländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gegen den Antrag für Änderungen am Heizgesetz gestellt. Und der Bundesrat stimmte 7 von 10 Forderungen zu. Das Pikante, in 4 der 5 Landesregierungen sitzen die Grünen. Das ist also ein Stoppzeichen für den eigenen Vizekanzler. So funktioniert das Gesetz nicht. Und bitter ist für Habeck, dass die Grünen in seinem Heimatland Schleswig-Holstein sich eingereiht haben in diese Kritikerfront. Ihr seht, ihr Lieben, es gibt viele Widerstände, die werden auch immer größer. Wir stellen nachher, oder ich habe es gerade schon fertig gemacht, noch einmal die Petition ein, gegen die Ermächtigung für die WHO über die ganze Welt regieren zu dürfen. Teilt es bitte auch, liebe freie Kollegen, falls ihr bis hierher durchgehalten haben solltet. Schaut es euch an, teilt das alles, denn es geht hier um nicht weniger als um unsere Freiheit in der Zukunft. Ihr Lieben, wir sind fix und fertig für heute. Es ist gut, dass Wochenende ist. Und für euch auch, bitte bleibt fröhlich, macht was Schönes an diesem Wochenende, ladet eure Familie zum Essen ein, ob das zu Hause ist oder im Restaurant, und freut euch des Lebens.
Ja, oder mistet die Stelle aus, sofern ihr welche habt. Ich mache es.
Ich hoffe.
Ja, hoffe ich auch. Jetzt gibt's erstmal einen Kaffee.
Aber der Klaus, der greift dich wieder an.
Ja, Klaus ist ein Problem, da reden wir nächste Woche drüber, denn der wird langsam großkotzig.
Kiebig.
Kiebig, genau so.
Wie der Herr so's Geschirr.
Nein, damit wird man nicht komisch.
Krieg ich trotzdem einen Kaffee?
Jetzt, okay, wenn du aufhörst.